Literadio.
Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
Willkommen bei Literadio. Ich darf nun Zdenka Becker begrüßen mit ihrem neuen Roman. Es ist schon fast 23:30. Erschienen ist er beim Amalthea Verlag in Wien. Zdenka, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Das Schreiben begleitet dich ja schon seit jungen Jahren. Den Großteil deiner Veröffentlichungen hast du in der deutschen Sprache verfasst. Aber aufgewachsen bist du mit Slowakisch und Tschechisch und dazugekommen sind dann auch noch Englisch und Russisch, soviel ich weiß. Viele von deinen Werken sind dann auch noch übersetzt worden, unter anderem auf Hindi. Also die Sprachen, das ist unübersehbar, die haben schon eine sehr wesentliche Bedeutung für dich.
Auf jeden Fall. Ich bin da in der Slowakei aufgewachsen und Teil meiner Kindheit habe ich bei den Großeltern verbracht. Und meine Großmutter war eine großartige Märchenerzählerin oder Geschichtenerzählerin. Und mein Großvater hat 7 Sprachen gesprochen. Und das habe ich schon als Kind mitbekommen. Und das habe ich ihm dann immer auch so gesagt, wenn ich einmal groß bin, möchte ich auch Fremdsprachen sprechen und möchte auch hinter Ozean fahren, weil er war in Argentinien 10 Jahre. Und das habe ich dann eingehalten.
Wobei, es geht jetzt nicht nur um die Fremdsprachen, sondern auch um die literarische Sprache. Wie hast du dir die zusammengesammelt oder erarbeitet?
Das weiß ich nicht. Das hat sich so irgendwie ergeben. Ich habe seit der Kindheit sehr gerne erzählt. Ich erzähle eigentlich immer Geschichten. Egal, was ich, wenn ich am Tisch, wenn wir wo mit Freunden essen gehen, ich erzähle immer Geschichten. Und das hat sich so halt ergeben. Ich habe begonnen, die Geschichten aufzuschreiben und mich dann mit der Sprache auch beschäftigt. Die ersten Texte waren sehr, sehr einfach erzählt. Und mit den Jahren kommt auch die Übung, dass man auch die Sprache irgendwie schöner gestaltet.
Deine beiden letzten Romane sind etwas näher an deine eigene Geschichte gerückt. Ein fesches Dirndl, das war der Roman davor. Der beschreibt zum Beispiel deine Migration von Bratislava nach Österreich und damit auch in eine Familie hinein, also jetzt nicht nur einen Ortswechsel, sondern auch ein Familiengefüge. Und noch etwas weiter zurück liegt nun diese Familiengeschichte, um die es ist schon fast 23:30 geht. Wir sind hier heute auch an den Ort, wo einige Szenen sich tatsächlich abgespielt haben, wo du dir auf jeden Fall auch einige Gedanken und Ideen für dieses Buch geholt hast. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass dieses Buch geschrieben wurde?
Ja, wie du schon richtig gesagt hast, ich habe nicht nur geheiratet und bin übersiedelt, ich bin gleich in eine Familie gekommen, die ich gar nicht gekannt habe. Das war schon ein großes Abenteuer. Ich habe auch meinen Mann, wir haben uns 2,5 Jahre gekannt, aber das war immer mit Sonntagsgesicht. Wir haben nicht den Alltag miteinander gehabt und das war wirklich ein großes Abenteuer am Anfang. Wir haben das alle geschafft, aber es waren auch ein paar Stolpersteine auf dem Weg, aber das haben wir alles geregelt, ja. Und wir haben zuerst 8 Jahre in Wien gewohnt, weil mein Mann das erste Ehejahr noch studiert hat und dann hat er angefangen zu arbeiten und wir haben zuerst gedacht, wir bleiben in Wien. Und irgendwann haben wir dieses Haus, das er von den Eltern geerbt hat, so lieb gewonnen, dass wir gesagt haben, okay, wir ziehen aufs Land. Und kaum sind wir hierher gekommen, ist meine Schwiegermutter gestorben und wir haben dann 9 Jahre noch den Schwiegervater in der Nebenwohnung gehabt. Wir haben eine wunderbare, friedvolle Koexistenz miteinander gehabt und geredet einfach nur das Normale, was die Kinder mit den Eltern und Großeltern sprechen. Und dann ist der Opa nach 9 Jahren gestorben. Und um seine Wohnung auszuräumen, haben wir dann natürlich dort aufräumen müssen und wir haben da plötzlich Dokumente, Briefe, Fotos gefunden, die aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges und davor, es sind auch einige Briefe sehr, sehr alt, das haben wir alles gefunden und sortiert, das hat sich mein Mann damit eine Weile beschäftigt, er hat sie eingescannt und zu Büchern binden lassen. Und es war zeitlang ein Renner, die Kinder haben, alle haben das gelesen, nur ich nicht, weil ich in der Slowakei irgendwie zu sehr vom Krieg mitbekommen habe. Wir haben in der Schule und überall immer der Krieg und die siegreiche Armee, die sowjetische Armee, und das ist mir ziemlich auf die Nerven gegangen. Und wie ich mit dem Buch Ein fesches Dirndl fertig war, da gönne ich mir immer irgendwie so eine Auszeit. Und ich habe mir gedacht, okay, gibt es die Briefe her, diese gebundenen Bücher? Habe ich mich unter den Nussbaum gesetzt bei uns und habe ich begonnen zu lesen. Und ich habe nach 10 Briefen gesehen, das ist schon wieder ein Roman. Das muss veröffentlicht werden, das ist ein Schatz, weil das ist der Krieg. Die erzählen in diesen 522 Briefen, meine Schwiegereltern, den Krieg aus der privaten Perspektive, und das war was Besonderes und das musste ich machen.
Ich glaube, die waren auch in Kurrent geschrieben ursprünglich?
Manche Briefe, vor allem die von der Oma, waren in, nicht alle, aber sagen wir zwei Drittel der Briefe von der Oma waren in Kurrent. Aber da habe ich auch Glück, weil meine Schwägerin, die 10 Jahre älter ist als ich, hatte noch in der Schule Kurrent und die hat das dann übertragen und die hat uns das dann zugänglich gemacht.
Diese Briefe, also mehr als 500 waren es, und die wurden ja auch tatsächlich geschrieben. Die sind dann zum Großteil zwischen Hilde und Karl hin und her gegangen. Die Hilde war damals im niederösterreichischen Fischbach und der Karl in Deutschland. Der war in Ludwigsfelde und später dann in Mosbach in der Rüstungsindustrie tätig, und das Ganze, also der Großteil, hat sich in dem Zeitraum zwischen 1938 und März 1945 abgespielt. Die beiden waren damals ein junges Paar, das noch nicht einmal verheiratet war, also die wollten gerne, aber eben der Krieg hat das dann ein bisschen verzögert, vereitelt. Welche Bedeutung hat denn für dieses junge Paar diese rege Korrespondenz gehabt?
Ach, das war sehr wichtig. Sie waren schon einige Jahre verlobt und sie konnten nicht heiraten, weil Karl keine Arbeit hatte. Das waren die 30er Jahre. Es war hier in ganz Europa war die Arbeitslosigkeit sehr groß. Hilde, die hat gearbeitet am elterlichen Hof und in der elterlichen Bäckerei. Sie war abgesichert, aber sie durfte nicht einen Arbeitslosen heiraten. Das war nicht möglich. Jetzt ist er nach Berlin gegangen und da hat er Arbeit gefunden und auf einmal hat er Ansehen gehabt, er hat Geld gehabt, es war was Besonderes. Jetzt könnten sie heiraten, aber es waren immer irgendwelche Hürden da. Er konnte keine Wohnung finden, das und jenes musste gemacht werden. Und diese Briefe haben einfach ihnen den persönlichen Kontakt irgendwie ersetzt. Das sind eigentlich Liebesbriefe durchgehend. Sie haben sich ständig beteuert, wie sehr lieb sie einander haben, wie sie an der Zukunft arbeiten, wie sie sich darauf freuen und so weiter. Ja.
Also ich weiß jetzt nicht, wie nah die Briefe dann wirklich an den tatsächlichen Briefen liegen. Hast du das verändert, oder?
Ich habe nur 3 Briefe sind so wie sie wirklich sind. Alle anderen habe ich viel kürzen müssen. Manche musste ich im Sinne der Geschichte auch so neue Briefe schreiben, weil das muss ich auch, das ist mir sehr wichtig zu sagen. Nachdem ich die Briefe gefunden habe und ich habe dieses Potenzial da entdeckt, habe ich mich sofort gefragt, steht es mir zu, darf ich es, die private Geschichte meiner Schwiegereltern überhaupt so auszubreiten? Und habe ich mich mit meinem Mann und mit seiner Schwester beraten. Und ich habe dann die Idee gehabt, wir werden die Briefe irgendwie so inhaltlich so lassen, wie sie sind, aber die Geschichte rundherum erfinde ich. Deswegen alle Figuren außer den 2 sind erfunden und auch viele, viele Ereignisse sind halt erfunden. Die Geschichte ist erfunden, die Briefe sind echt.
Diese Verliebtheit kommt auf jeden Fall schon ganz klar durch und gleichzeitig aber auch immer wieder die Verlorenheit in der grausamen Kriegszeit. Aber gelegentlich ist es auch ein bisschen poetisch, wenn sie zum Beispiel gemeinsam, also an verschiedenen Orten zum Abendstern schauen und sich übers Firmament dann mehr oder weniger verbinden. Was vor allem aber auch prägnant ist an diesen Briefen, ist zum einen die zwar ziemlich detaillierte Schilderung von Alltäglichkeiten, von Mühseligkeiten, aber oder auch kleinen Freuden des Alltags. Und was aber gleichzeitig fast gänzlich ausgespart wird, ist die tatsächliche Realität, die Kriegsrealität, wenn man es genau nimmt. Was läuft denn da bei den beiden?
Das sind tatsächlich Liebesbriefe und das ist auch so gewesen. Ja. Was da läuft, der Karl arbeitet in der Rüstungsindustrie und er hat gleich am Anfang mit dem Arbeitsvertrag eine Vereinbarung unterschreiben müssen, dass er nie im Leben darüber erzählen wird. Und ich habe auch mit Menschen darüber gesprochen, wie ich schon für dieses Buch recherchiert habe. Ich habe einen Herrn gefunden, der hat gesagt, sie dürfen auch nach dem Krieg nicht davon sprechen. Und mein Schwiegervater hat eigentlich das nie erwähnt. Wir haben nur gewusst, dass er in Berlin gelebt hat und dass er dort auch gearbeitet hat und auch, dass es Flugzeugfabrik war. Aber irgendwie wollte ich es nicht wissen oder war ich nicht fähig. Ich habe das nicht mit der Rüstungsindustrie in Verbindung gebracht, weil ich vielleicht den Krieg nicht so an mich ranlassen wollte, weil ich damit aufgewachsen bin. Dann war mir das alles klar. Er kann nicht darüber schreiben. Und auch die Hilde, schreibt sie einmal, den Brief zum Beispiel, den gibt es nicht, wie sie beschreibt, wie Hitler in St. Pölten war. Aber das hat sie erzählt. Das war für sie so ein Erlebnis. Das hat sie uns erzählt, dass sie dabei war. Sie hat nur diesen Menschenauflauf rund um das Hotel gesehen. Sonst nicht, ihn hat sie nicht gesehen. Das hat sie dem Karl geschrieben und der schreibt gleich, sei vorsichtig mit dem, was du schreibst, weil in allem könnte schon irgendwo ein Haken sein, dass da irgendwo Gestapo vor der Tür steht und dass man ihr was antut. Deswegen haben sie über den Krieg nicht wirklich geschrieben, nur in den Nebensätzen oder in zwischen den Zeilen.
Näher lernen wir die Hilde natürlich kennen, und zwar eine alte Hilde und eine junge Hilde. Da liegen circa 65 Jahre dazwischen, zwischen den Briefen während des Kriegs und eben der gegenwärtigen Handlung. Was da auch ganz deutlich wird, die Frauenrolle, in der die Hilde sich damals befunden hat, indem sie zum Beispiel dem Führer durchaus kritisch gegenübersteht. Und ihr Mann, der ist ja schon so ein sehr braver Mitläufer und ein überzeugter Nazi. Aber sie hat dann schon gleich einmal die Gedanken, was hat der Hitler in Russland zu suchen und was will er in Tschechien und was will er in Polen. Ja. Obwohl sie ein einfaches Mädel ist, widerstrebt ihr da schon ein bisschen. In der Zwischenzeit ist der Karl stark dement und die Hilde umsorgt ihn eben. Aber was kann man denn so rückblickend sagen zu ihrem Frauenleben in eben genau ihrer Generation? Und warum kommt die nicht zur Ruhe?
Ja. Hilde ist in einer großen Familie groß geworden. Sie ist die jüngste von 8 Kindern. Sie ist absolut gerecht der traditionellen Frauenrolle. Quasi, sie wartet, dass sie geheiratet werden und sie wird ihren Mann in dem, was er macht, unterstützen. So wie es ihre Mutter gemacht hat und ihre Schwestern. Das heißt, die waren Bauern und Bäcker und aus der Familie kommen auch weitere Bäcker. Und das heißt, diese Frauen haben am Feld gearbeitet und in der Bäckerei geholfen, ohne dass sie jemals wo angestellt waren. Das war ihr Frauenbild. Und auch wenn ihr Mann jetzt in Berlin ist, sie geht ihm nach und sie wird dann die Familie versorgen. Das war ihr Bild. Und gerade die Stelle war für mich der Knackpunkt, warum ich mich entschieden habe, dieses Buch zu schreiben. Sie schreibt gleich in den ersten Briefen, sie ist der NS-Frauenschaft beigetreten bei uns im Dorf, da war ein Wirtshaus. Und das muss sie machen. Sie hat sehr gern gesungen, getanzt, gebastelt. Sie war sehr gesellig, meine Schwiegermutter. Und das wäre alles nicht möglich, wenn sie dieser NS-Frauenschaft nicht beigetreten wäre. Und sie hat gewusst, dem Karl wird das gefallen, weil er ist diesem Virus Nationalsozialismus voll verfallen. Und er hat sich das auch versucht zu entschuldigen, damit er sich selber im Spiegel in die Augen schauen kann. Er musste sich das irgendwie zurechtrücken, weil er kann nicht sagen, das ist schlecht, aber ich habe hier Arbeit. Das funktioniert nicht. Und Hilde wollte geheiratet werden. Und bis zu der Heirat schreibt sie ihm, was sie da bei dieser NS-Frauenschaft macht. Sie möchte auch einen Säuglingskurs machen, das geht auch nicht ohne und so weiter. Und nachdem sie geheiratet haben, sagt sie ihm, der Hitler ist ein Verbrecher, der hat nichts zu suchen in Tschechien oder Polen. Und das hat mir unheimlich gefallen, weil sie einfach den Mut gehabt hat. Und mir hat das sehr sehr, sehr imponiert, dass so ein einfaches Dorfmädchen das erkennt und dass sie sich auch traut. Und wenn es nur bei ihrem Mann ist, das hat sie sicherlich nicht draußen gesagt. Aber das hat auch zu großen Diskussionen geführt und ich weiß, dass sie auch gestritten haben. Deswegen sogar einmal im Alter habe ich einmal wegen Wahlen einmal so einen Streit mitbekommen. Ja? Die war einfach eine Mutter, die war einfach eine humane Frau durch und durch und sie hat gewusst, ein Krieg kann nie eine Lösung sein und das hat mir sehr, sehr imponiert. Ja?
Vielleicht darf ich dich jetzt dann einmal um eine Lesestelle bitten. Du hast eine ausgewählt, die in der gegenwärtigen Geschichte handelt. Ja. Und da kümmert sich die Hilde eben auch sehr um ihren Mann, der mittlerweile dement ist, was die ganze Geschichte eigentlich ja auch ganz spannend macht, weil er dadurch ein bisschen unberechenbar wird.
Ja, ich habe den Karl im Buch dement gemacht. Der ist für mich so die Symbolik für das kollektive Vergessen. Mir ist aufgefallen, dass man in Österreich einfach irgendwie plötzlich alle alles vergessen haben und alles bisschen, sie sehen es anders. Und das erinnert mich auch daran, dass in der Slowakei wieder, wir haben viel darüber gesprochen, aber auch anders gesehen. Ja? Und ich wollte den Karl dement haben, weil ich dieses kollektive Vergessen einerseits habe und andererseits, es sind im Buch zwei Geheimnisse. Die Hilde hütet ihr Leben lang ein Geheimnis und er hütet ein Geheimnis. Und sie sagen aus Rücksicht auf den anderen sich diese Geheimnisse nicht. Erst am Ende des Lebens sagt die Hilde, was los ist, dem dementen Mann, der das aber nicht mehr versteht, der es nicht mehr aufnehmen kann. Und das ist auch wichtig für diese Generation. Es ist was gesagt, und es hat keine Bedeutung mehr. Ja? Und jetzt lese ich ein bisschen. Und zwar aus diesem Kapitel Fischbach, 17. August 2008. Da ist die Gegenwart. Nacht.
Entschuldige, dass ich dazwischen rede. Es ist aber auch kurz vor Mitternacht, wie so oft in den Briefen in jungen Jahren und was du dann ja auch zum Titel gemacht hast.
Ja, den Titel genommen, ja, genau. Der Titel, der Satz kommt tatsächlich in den Briefen vor. Es ist schon fast 23:30. Ich muss schon Schluss machen, meine Liebe, es ist schon fast 23:30, ja, weil er in der Nacht die Briefe geschrieben hat. Der hat gearbeitet und dann am Abend sich irgendwo in den Geschäften angestellt, dass er was zum Essen bekommt, hat er sich was gekocht und erst dann in der Nacht begonnen zu schreiben. So, Fischbach, 17. August 2008, Nacht. Es ist kurz vor Mitternacht. Hilde sitzt immer noch im Hof und strengt ihre Augen an. Sie spürt die Nachtgelte, fröstelt ein wenig. In den Händen hält sie Karls ersten Brief, der sie in eine ganz andere Wirklichkeit entführt. Ihr ist, als ob gerade ein Theatervorhang aufginge und sie auf einer Bühne stünde. Sie erkennt die Kulissen, riecht den alten Staub, bis in den letzten Nerv spürt sie den Sog der teuflischen Idee, ein großdeutsches Reich zu erschaffen. Sie macht Hitler, der dabei die Regie führte, für die größte Tragödie ihres Lebens verantwortlich. Es ist aber nicht nur die Vergangenheit, die sie gerade vereinnahmt, sondern es sind vor allem die Geschehnisse in jenen schicksalhaften Jahren, von denen Karl nichts weiß und die sie seit mehr als einem halben Jahrhundert nicht aus dem Kopf bekommt. Was war das alles? Krieg, Heirat, Trennung, unzählige Versprechen? Vielleicht die Hoffnung auf ein besseres Leben, Schuld, eine große Schuld, die ihr bis heute auf den Schultern lastet, ein Geheimnis, das sie mit ihrer Nichte Lina teilt und die Gewissheit, ein Leben lang einem Toten manchmal näher zu sein als den Lebenden. Ist es das, wovon die Frau Doktor sprach? Blättern Sie in den Familienalben, sprechen Sie mit Menschen, die Ähnliches erlebt haben, erinnern Sie sich. Die dicke Brille rutscht ihr bis zur Nasenspitze und droht ganz herunterzufallen. Hilde hält sie mit der rechten Hand auf, setzt sie ab und legt die Bügel zusammen. Genug für heute, denkt sie, morgen ist auch noch ein Tag. Doch dann fragt sie sich, ist es überhaupt zulässig, den Geist aus der Flasche zu lassen und mit der Illusion zu spielen, dass alles noch gut werden wird? Sie steht auf, schwankt dabei leicht. Der Schwindel macht ihr gerade jetzt zu schaffen. Trotzdem gelingt es ihr, den Kistendeckel zu schließen. Die Briefe, die sie doch gerade erst wiederentdeckt hat, sollen nicht feucht werden. Langsam, die Pantoffeln über den rauen Boden schleifend, bewegt sie sich in Richtung Haus. »Mama, Mama«, hört sie schon im Vorzimmer ihren Mann rufen und weiß, dass die Nacht vorläufig zu Ende ist. Aber das ist ihr in dem Moment herzlich egal.
Da kommt es auch wieder gut heraus, eben diese Geheimnisse, die beide in sich tragen. Ja. Eben indem sie sich mehr oder weniger schützen wollten. Und während des Kriegs ging es einfach auch ums Überleben. Sie gehen aber auch unterschiedlich um jetzt mit diesen Geheimnissen. Zum Beispiel hat der Karl die Kiste mit den Briefen, Dokumenten nicht versteckt, sondern schon ganz bewusst wo deponiert. Also er wollte das offensichtlich, dass das zutage tritt. Und die Hilda, die geht eben auch auf ihre Art mit den Schuldgefühlen um. Wie unterscheiden Sie sich da, die beiden?
Da möchte ich schon nicht dieses Geheimnis verraten. Es ist ein Geheimnis, das Sie und die Hilde und Ihre Nichte Lina miteinander haben. Es ist was Schreckliches am Hof passiert und sie versucht, es zu verdrängen. Und es ist auch damit zu vergleichen, dass auch die Menschen, die Kriegsverbrechen erlebt haben, egal ob bewusst oder unbewusst, auch sie versuchen es zu verdrängen. Das ist ein Mechanismus, mit der Vergangenheit irgendwie abzuschließen. Und sie schützen auch einander. Sie will es ihm nicht sagen, nicht weil er sich schimpfen würde oder weil er irgendwas sie verlassen würde gar, sondern sie glaubt, er hat eh schon genug um die Ohren, ich muss ihm nicht das noch umbinden. Und er wieder darf das nicht sagen, weil das einfach Staatsgeheimnisse waren, was für Motoren da gemacht haben, wie viele Motoren und so weiter, wie sie funktionieren, weil da haben sich die Nazis irgendwie absichern wollen, dass nichts durchsickert, dass die Feinde nichts erfahren.
Es spielen auch noch andere Protagonisten, Protagonistinnen mit. Der Markus, der Zivildiener, mit seiner Freundin Millie zum Beispiel und auch noch deren Großvater, der sich der Dorfchronik sehr penetrant widmet, indem er dauernd bei der Hilde vor der Tür steht. Neben diesem fiktiven Strang treten im mehr oder weniger dokumentarisch-historischen Strang auch Verwandte von dem Paar auf, teils in der Korrespondenz oder in Erzählungen oder zum Beispiel auch der Pächter der ehemaligen Bäckerei. Wo hast du denn da noch recherchiert, außerhalb von diesen Briefen, die du gefunden hast?
Ich war in Archiven natürlich. Ich habe mir im Archiv St. Pölten die Zeitungen aus dieser Zeit durchgeschaut und durchgelesen. Nicht alle, weil das sind einfach Tageszeitungen gewesen und das sind die ganzen Jahrgänge. Aber ich habe doch recherchiert. Ich habe im Internet recherchiert, aber vor allem ich war in Deutschland. Das war mir sehr wichtig. Ab dem Moment, als ich in den Briefen, ich habe sie chronologisch gelesen, weil sie waren schon gebunden. Ja? Und die Mosbacher Briefe kommen ziemlich am Ende. Da ist nämlich die Kriegsproduktion aus der schönen Halle in Ludwigsfelde in eine aufgelassene Mine verlegt worden. Und da habe ich mir gedacht, hoppla, was ist denn das? Und ich habe sofort, nachdem ich die Briefe fertig gelesen habe, das recherchiert und da finde ich eine KZ-Gedenkstätte. Denke ich immer, um Gottes Willen, warum KZ-Gedenkstätte, was bedeutet das? Und ich habe dann einen E-Mail-Kontakt gefunden zu der Direktorin dieser KZ-Gedenkstätte. Habe ich sie angeschrieben und ihr geschrieben, wer ich bin und was ich möchte. Und ich wollte unbedingt wissen, welche Rolle hat mein Schwiegervater in diesem KZ eigentlich gespielt. Weil ich mir gedacht habe, wenn er sich da aktiv beteiligt hat, dann kann ich dieses Buch nicht schreiben. Das kann ich der Familie nicht antun. Das war mein erster Gedanke. Aber die Beruhigung ist gleich gekommen. Die Frau Roos hat mir geschrieben, dass mein Schwiegervater ein Facharbeiter war und er hat einfach in dem Werk gearbeitet an den Motoren. Und KZ war ein anderes Kapitel. Die KZ-Häftlinge und die Facharbeiter, Das waren zwei Welten, die einander nie begegnen durften. Die waren total getrennt, die haben natürlich voneinander gewusst, aber es war total verboten, ihnen näher als 200 Meter zu kommen. Es waren sowieso immer Zäune und Absperrungen und so. Nämlich, die haben dann Angst gehabt, die Nazis haben da Angst gehabt, dass die Arbeiter den Häftlingen helfen könnten, was natürlich auch passiert ist, ja, hin und wieder. Nur das habe ich konkret nicht erfahren, wie, aber es war auch, dass jemand, sie ist auch die Flucht hin und wieder gelungen, aber mit Hilfe von den Facharbeitern.
Was auch zu erfahren ist, sind zum Beispiel so Wetterdetails. Also es wird, ja. Sie sprechen ja auch dann viel, wie kalt es ist oder wie, ja, unangenehm, genau. Aber dass zum Beispiel im Jänner 1940 einmal die Donau zugefroren war, das kann sich auch kaum mehr vorstellen heutzutage. Was auch nicht zu kurz kommt, ist die emotionale Ebene, vor allem wenn es darum geht, dass Hilde sehr starkes Heimweh verspürt. Sie ist ja dann einmal eine Zeit lang in Berlin auch, ja. Und da kommen schon sehr viele Sehnsüchte auf. Und vor allem auch der alte Karl will ja auch immer nach Hause. Also es ist zwar jetzt ein ganz anderer Beweggrund, aber ja. Offensichtlich ein völlig zeitloses Thema, dieses Heimweh.
Dieses Heimweh, ja, das war auch eine Ebene, die mich sehr beschäftigt hat. Ich war auch in Berlin an diesen zwei Adressen, die ich da erwähne. Und vor allem die Wohnung, die Souterrain-Wohnung, das Haus gibt es. Die erste Wohnung, die gibt es nicht. Das Haus dürfte abgerissen sein oder bombardiert. Aber die Wohnung in der Solmstraße gibt es. Und ich war da in diesem Hof. Wenn ich mir vorstelle, dass meine Schwiegermutter diesen Garten zu Hause gehabt hat und damit ist sie aufgewachsen und jetzt ist sie in einem kleinen, dunklen Hof und hat sie die Fenster auf der Nasenhöhe, so quasi halb oder zu zwei Dritteln unter der Erde, da kann sie sich nicht wohlfühlen. Genauso die berlinerische Sprache hat ihr nicht getaugt, die ganze Mentalität und so. Was aber für mich interessant war, habe ich mir gedacht, was für ein Heimweh sie gehabt hat, warum hat sie mich am Anfang nicht verstanden? Weil wir haben das gesagt, ich bin gleich nach in eine Familie gekommen. Ich weiß nicht, ob das Heimweh war, aber ich war ausgerissen aus meiner Erde, aus meinen Wurzeln. Und ich habe irgendwas gebraucht und ich war irgendwie ständig unruhig am Anfang. Vielleicht die ersten Monate war ich, es war alles schön, alles bunt und Liebe und neue Ehe. Aber dann war ich die Jahre zwei, drei nicht sehr glücklich und niemand hat mich verstanden, weil alle geglaubt haben, ich bin von einem schlechteren Land ins bessere gekommen. Warum bin ich nicht glücklich? Und ich würde so gerne meine Schwiegermutter fragen, was sie empfunden hat damals in Berlin, weil sie leidet beinahe mehr, als ich damals gelitten habe. Aber das ist halt so. Wenn man umgetopft wird, ist das nicht so, dass die Pflanze gleich blüht. Die braucht eine Zeit, bis sie sich wohlfühlt. Ja? Und Berlin war nicht ihre Heimat. Das hat einfach nicht funktioniert. Ich kann mich noch, solange sie gelebt haben beide, noch an die Gespräche erinnern, der Schwiegervater wollte irgendwann noch nach Berlin gehen, aber das ist dann nicht mehr gelungen. Wir sind dann alleine dort gewesen, nachdem er gestorben ist. Aber sie nicht, sie wollte nicht. Sie hat das immer gebremst, sie wollte auch die lange Autofahrt nicht haben und sie wollte nicht dahin. Und das war, hätte sie ja gesagt, wären wir zu viert mit dem Auto hingefahren. Schon damals.
Es ist schon fast 23:30, das war die nächtliche Zeit, wo sich Hilde und Karl sehr oft geschrieben haben. Gut, dass diese Briefe in deine Hände gefallen sind. Zdenka Becker hat eben zu diesen Briefen einen Roman geschrieben. Es ist schon fast 23:30 erschienen beim Amalthea Verlag. Liebe Zdenka, vielen Dank, dass wir uns heute treffen konnten.
Dankeschön für das Interview und für die Einladung.
Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.